Das, wenn es noch kommt, ist keine neue Folge vom Politbüro. Aber ihr kennt alle Stimmen von denen, die mitmachen. Ich habe mit der Jacqueline Büchi in einem Apropos über ihr Porträt von der Susanne Wille geschwätzt. Jacqueline hat die SG-Generaldirektorin über ein Jahr lang begleitet, gerade auch im Vorfeld von der Halbierungsinitiative, die Anfang März zur Abstimmung kommt. Was Jacqueline in diesem Jahr über Susanne Wille gelernt hat, was die Vision von der ehemaligen 10 von 10 Moderatorin für die neue SRG ist zum Beispiel, das erfahrt ihr alles in dem Apropos. Ich tue es euch allen sehr empfehlen. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao zusammen. Heute bei Apropos, kann Susanne Wille die SRG retten?
Wir haben den Auftrag, in allen Landessprachen Journalismus zu machen. Wir haben den Auftrag, überall präsent zu sein und in den Sprachräumen und den Kulturen verankert zu sein, um Geschichten aus der Schweiz für die Schweiz zu erzählen.
Bis heute ist Susanne Wille in ihrer Karriere fast alles gelungen. Erfolgreiche Moderatorin, Kulturchefin von SRF, Direktorin von der SRG. Als erste Frau in der Geschichte. In ihrem aktuellen Job als SRG-Direktorin steht sie jetzt vor ihrer bis jetzt grössten Herausforderung. Sie muss die Halbierungsinitiative gewinnen, die Anfang März zur Abstimmung kommt.
Das geht mit 200 Franken nicht mehr.
Mit 200 Franken können wir den heutigen Auftrag nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube, es braucht für eine gesunde, starke Schweiz auch eine gesunde, starke SRG. Und die würden wir so kaputt machen.
Und gleichzeitig setzt sie auch noch die SRG neu finden. Das Schweizer Radio und Fernsehen ins neue Medienzeitalter bringen. Kurz, Susanne Wille muss die SRG retten. Kann sie das? Wie versucht sie das? Und was, wenn es nicht klappt? Ein ganzes Jahr lang hat Jacqueline Büchi, Chefin vom Reportage- und Storytelling-Team, die SRG-Direktorin begleitet und für das Magazin vom Dagi ein Porträt zu genau diesen Fragen geschrieben. Was für eine Frau Jacqueline in diesem Jahr kennengelernt hat, das erzählt sie uns heute in einer neuen Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Bernzeitung und dem Bund. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Jacqueline.
Hallo Philipp.
Jacqueline, du hast Susanne Wille ein Jahr lang begleitet. Du bist im Tessin mit ihr, bei einer Arena-Aufzeichnung im Leutschenbach, bei einem Austausch mit der Bevölkerung irgendwo im Giet. Wenn du mir nur einen Moment von diesem Jahr mit Susanne Wille erzählen könntest, welcher wäre es?
Vermutlich würde ich dir von einem Moment an diesem Publikumsanlass in Kriegsstätten erzählen. Das ist ein Ort im Kanton Solothurn. Ich bin nicht sicher, wie happy die Anwohnerinnen und Anwohner über die Bezeichnung Giet wären, aber weiter. Das war ein Anlass im Rahmen von einer sogenannten Beizentour von der SRG, wo prominente Aushängeschilder von der SRG mit der Bevölkerung einen Austausch pflegen und wollen über Themen wie den gesellschaftlichen Zusammenhalt reden. Und an diesem Abend hat man ein kleines Gespür dafür bekommen, was Susanne Wille in den nächsten Wochen und Monaten noch erwarten dürfte in diesem Abstimmungskampf. Sie war in dieser Ausgabe als Chefin persönlich vor Ort gewesen. Und sie gilt als eine, die den öffentlichen Auftritt wahnsinnig gut beherrscht. An diesem Abend ist es aber wirklich ungemütlich geworden für sie, sobald das Mikrofon für das Publikum aufgemacht wurde.
Warum?
Es hat mehrere Personen in diesem Saal gehabt, die offensichtlich gekommen sind, um der SRG mal die Meinung zu geben. Sie haben das aus ganz unterschiedlichen Gründen gemacht. Jemand war unzufrieden mit der Berichterstattung über die katholische Kirche, ein anderer über die in der Corona-Zeit. Dann hat es Leute gegeben, die gefunden haben, ihren Berufsstand, also konkret war das Pflege, gewesen, finde ich nicht die angemessene Beachtung. Das ist natürlich alles überhaupt nicht repräsentativ für die Stimmung in der Bevölkerung. Und trotzdem, eben, ich habe es gesagt, hat man das Gefühl gehabt, das könnte ein Vorgeschmack sein auf den bevorstehenden Abstimmungskampf, weil manchmal vielleicht schon ein Fernseh- oder Radiobeitrag langt, der dann als ungerecht empfunden wird, damit dann der Reflex einschüsst, denen zeige ich es jetzt. Und erst recht, wenn dann vielleicht noch ein paar andere Motive dazukommen, wo wir später noch darüber reden können.
Wie hat denn Susanne Wille in diesem Moment reagiert, wenn du sagst, das war die Bezeichnungsszene in diesem Jahr?
Sie hat die Rednerinnen und Redner sehr ernst genommen in meiner Wahrnehmung. Sie hat ihnen erklärt, wie die SRG arbeitet, weil manchmal schon das nicht ganz klar war, vielleicht diesen Leuten, wie dass man einen Beitrag konzipiert, auf was dass man da schaut. Sie hat auch erklärt, wie man mit Fehlern umgeht. Sie hat diesen Leuten zum Teil Gespräche angeboten mit den betroffenen Bereichsleitungen. Also sie hat die sehr ernst genommen. Und gleichzeitig hat sie dann auch Sätze gesagt, die so ein bisschen aus dem Manager-Lehrbuch könnten stammen oder vielleicht auch stammen. Sie hat gesagt, ich nehme ihren Ärger zu mir und so. Und das ist dann so ein bisschen mässig gut angekommen.
Ich möchte, dass du auch mal meinen Ärger mitnimmst, Jacqueline.
Mache ich eigentlich täglich, oder?
Ich würde gerne zuerst über die politische Ausgangslage für das Board reden. Du hast schon ein bisschen angedeutet jetzt. In knapp 2 Monaten, Anfang März, stimmen wir über die Halbierungsinitiative abstimmen. Worum geht es dort genau?
Das ist eine Initiative, wo offiziell 200 Franken sind genug oder kurz SRG-Initiative heisst. Sie ist von Exponenten aus der SVP, von den Jungfreisinnigen und vom Gewerbeverband lanciert worden. Und sie will, dass die Radio- und TV-Abgaben, die wir ja alle zahlen, dass die für private Haushalte von jährlich 335 auf neu 200 Franken gesenkt wird und dass die Unternehmen, die heute so eine Medienabgabe zahlen müssen, dass die komplett davon befreit werden. Und über das stimmen wir am 8. März dann ab.
Und warum ist die Abstimmung für Susan Wille so wichtig?
Ja, falls die Initiative durchkommt, dann verliert die SRG etwa die Hälfte von ihren Gebühreneinnahmen. Heute hat sie mehr als 1,2 Milliarden Franken aus dem Topf von der Radio- und Fernsehabgabe. Und in Zukunft wären es nach Berechnungen vom Bund noch etwa 630 Millionen Franken. Jetzt muss man keine grosse Mathematikerin sein, um zu verstehen, dass das für ein Unternehmen ein sehr, sehr grosser Einschnitt wäre, auf einen Schlag so viele Einnahmen zu verlieren. Vor allem, wenn man weiss, dass gleichzeitig auch die Werbeeinnahmen stark rückläufig sind.
Die Initiative ist zum einen die grösste Herausforderung für Susan Wille aktuell. Gleichzeitig gibt es Leute, die sagen, dass sie den Job als SRG-Direktorin auch ein bisschen der Initiative zu verdanken haben.
Ja, das ist so vielleicht ein bisschen verkürzt, aber es ist sicher so, dass man bei der SRG auch wegen dieser bevorstehenden Abstimmung vor etwa 2 Jahren oder ein bisschen mehr inzwischen zum Schluss gekommen ist, dass es langsam Zeit wäre für einen Wechsel an der Spitze. Vorher war Gilles Marchand SRG-Chef. Er hat, so wie man das beurteilen kann, einen guten Job gemacht. Er war aber keiner, der den öffentlichen Auftritt besonders gesucht hat oder den besonders brilliert hat. Als Roman hat er vor allem bei Auftritten in der Deutschschweiz natürlich auch eine sprachliche Hürde hatte. Außerdem haben sie in Bundesbern auch viele übel genommen, dass er die Halbierungsinitiative zum Beispiel mal als Attacke gegen die Schweiz bezeichnet hat in einem Interview. Man hat ihm und der SRG die Haltung so ein bisschen als Arroganz ausgelegt. Man kann sagen, die Stimmung zwischen ihm und den Parlamentariern war nicht so besonders gewesen. Auf jeden Fall ist der Verwaltungsrat dann zum Schluss gekommen, dass man sich im Hinblick auf die Abstimmung lieber anders möchte aufstellen. Wie man gehört, hat er das eigentlich gar nicht so anders gesehen. Da ist man dann übereingekommen, dass man das so macht. Und dann ist, wie das immer ist in diesen Situationen, hat man schnell angefangen zu spekulieren, wer könnte es dann werden. Und je länger man über das geredet und nachgedacht hat, desto klarer ist eigentlich geworden, an der Susan Wille wird fast keinen Weg vorbeiführen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt stellvertretende SRF-Chefin und Kulturchefin und sie hat im Gegensatz zum Gilles Marchand und auch im Gegensatz zu anderen, die zu dem Favoritenkreis gezählt worden sind, als sehr arena-tauglich geholtet. Manchmal hat man auch gesagt, turnhallentauglich. Eine, so ein Publikumsliebling, der den Leuten die Sachen gut erklären kann, der gut ankommt. Sie spricht alle Landessprachen, hat als ehemalige Politikjournalistin einen guten Draht zu vielen Politikerinnen und Politikern. Auch das ist nicht unwesentlich. Auf jeden Fall sind wirklich viele der Ansicht gewesen, sie hat genau das Profil, das es aus Sicht von der SRG in dieser Situation braucht.
Sie redet rätoromanisch.
Sie redet ganz viele Sprachen. Sie redet Italienisch, sie redet Französisch, sie redet Spanisch, sie redet Portugiesisch. Was habe ich vergessen? Auf jeden Fall, rätoromanisch haben wir, glaube ich, mal vor langer Zeit in einem Text geschrieben, rede sie auch. Und sie hatten das mal abkorrigiert. Also, dort hat sie mal einen Kurs gemacht. Also, ganz fließend wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich müsste man lang suchen in der Bevölkerung, bis man eine Person findet, die so viele Sprachen abdeckt.
Jetzt sind wir schon drin in ihrer aktuellen Position. Ich würde gerne noch ein bisschen über sie als Person oder als Mensch reden, Susanne Wille, und würde gerne ganz am Anfang anfangen. Wie wächst sie auf?
Susanne Wille ist in Villmergen aufgewachsen. Das ist ein Dorf im Kanton Aargau, und zwar zusammen mit einer jüngeren Schwester und einem älteren Bruder. Ihr Vater war Lehrer und CVP-Politiker. Die Mutter, die inzwischen verstorben ist, war Logopädin. Sie hat auch immer gearbeitet, hat Susanne Wille gesagt. Sie hat mir erzählt, Susanne Wille, ihre Familie hat recht intensiv am Vereinsleben teilgenommen. Sie hat Musik gemacht im Dorf, an der Fasnacht dabei gewesen. Sie war im Blauen Ring gewesen. Es fällt also auf, dass sie ein recht bodenständiges und sehr schweizerisches Bild davon zeichnet, wie sie aufgewachsen ist. Das ist vielleicht noch entscheidend, wenn man dann später weiter redet, die Charakterisierung. Eine andere Episode, die sie mir erzählt hat, ist, dass es ihrem Vater extrem wichtig war, dass Kind versteht, dass es verschiedene Blicke auf die Welt und auf die Schweiz gibt, dass es verschiedene Meinungen gibt im Land.
Wir sind aufgewachsen in einem Haus, wo viel diskutiert worden ist. Also wenn ich zurückschaue, sehe ich uns viel am Abendtisch diskutieren. Mein Vater war politisch sehr interessiert.
Und, CVP ist
er ist, genau, er ist der CVP ist Lokalpolitiker gewesen, aber auch Grossrat. Hat aber immer wirklich, das hat mich auch geprägt, glaube ich, immer darauf hingewiesen, dass man unterschiedliche Meinungen muss zulassen muss. Also ich kann mich erinnern, ist früher, wo die Medienvielfalt noch grösser war, hat er oft die ganzen Zeitungen ausgelegt und hat gezeigt, wie das gleiche Ereignis anders dargestellt wird. Oder? Und als Kind haben wir das unglaublich spannend gefunden. Es ist ja das Gleiche, was passiert, warum schreiben die so drüber und die so. Das war immer das Anliegen, so auch das Trainieren, das Diskutieren miteinander.
Das nimmt sie ein bisschen mit?
Ja, ich glaube, sie verkörpert das ganz fest. Wir werden nachher sicher noch vertieft darüber reden, wie sie auch mit Politikerinnen und Politikern umgeht. Also ich glaube, tatsächlich, dass das Ausgleichende, dass das wirklich zu ihrer Persönlichkeit gehört, so zu versuchen, andere Perspektiven einzunehmen. Und gleichzeitig hat es natürlich den netten Nebeneffekt, wenn man so eine Geschichte erzählt, dass es auch recht gut zu einer Erzählung von einer SRG passt, die halt eben für alle da ist.
Sehr schweizerisch, sehr bodenständig, erzählst du. Hat sie dann auch von Anfang an Bezugspunkt zu anderen Regionen in der Schweiz zum Beispiel?
Da kommt mir in den Sinn, als ich sie relativ am Anfang von dieser Begleitung letzten Mai an einen Anlass in Lugano begleitet habe. Das war dort eine Generalversammlung vom Trägerverein, von dem italienischsprachigen Teil der SRG. Dort hat sie eine Rede gehalten, und zwar nachdem zuerst schon ganz viele andere Leute geredet haben. Man ist dort wirklich lang an diesem Morgen in diesem Saal gesessen und jemand nach dem anderen steht. Und dann so kurz vor dem Mittag haben die alle schon ein bisschen Hunger gehabt und irgendwie angefangen auf dem Handy rumzudrücken. Und dann ist sie gekommen. Und sie hat eine Geschichte erzählt, die davon gehandelt hat, wie sich ihre Grosseltern in den 30er Jahren im Tessin ineinander verliebt haben. Das war noch spannend zu beobachten, wie sie dort auch gerade so den Bezug zu dem Publikum hergestellt hat und wie das auch eigentlich recht gut funktioniert hat, kommunikativ. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, eben das Tessin sei immer wichtig geblieben für ihre Familie. Und jedes Mal, eigentlich, wenn sie ins Tessin gekommen sei, sei das auch ein bisschen wie ein Heimkommen. Sie hat auch dort dann so schöne Sätze gesagt, eben so, sie sei zwar eine Deutschschweizerin, aber im Herzen sei sie einfach Schweizerin. Sie betont also recht fest, dass sie sich auch mit anderen Landesteilen verbunden fühlt.
Nell'anno 1937 i miei nonni si conobbero in Ticino presso la casa di cura Villa Riposa a Sonnico. Mary Fisher, mia nonna, dopo la morte prematura di sua madre, ancora adolescente, dovette prendersi cura dei suoi 10 fratelli e sorelle. Successivamente, a causa degli anni dedicati alla cura della famiglia, aveva bisogno di riposo e di recupero. Walter Wille, mio nonno, stava...
Also wenn man auf dem Papier müsste eine Kindheit aufzeichnen von einer künftigen SRG-Generaldirektorin oder einer Bundesrätin von mir aus auch, dann würde einem wahrscheinlich genau das in Sinn kommen, was dir zu Susanne Wille erzählt hat.
Ganz verkehrt wäre es sicher nicht, ja.
Aber sie wird nicht zuerst Direktorin, sondern sie fängt als Journalistin an. Und zwar als eine, wo man sieht, die Frau hat Ambitionen.
Genau, also sie hat zuerst Geschichte studiert dann in Freiburg und hat nebenan als Flight Attendant geschafft, hat dann aber recht schnell den Einstieg gefunden in Journalismus. Sie ist zum Lokalfernsehsender Tele-M1. Und dort hat sie sich so gut gemacht, dass sie schon mit 26 den Sprung zum 10 vor 10 geschafft hat. Sie ist dort also Moderatorin geworden von dem wichtigsten Nachrichtenflaggschiff vom Schweizer Fernsehen.
10 vor 10. Diese Woche mit Susanne Wiener.
Zum ersten Mal im Jahre 2001 und zum ersten Mal überhaupt guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Situation im Nahen Osten eskaliert weiter. Bombenanschläge in Israel und Gaza, die Zeichen stehen auf Krieg.
In dieser Funktion als 10vor10-Moderatorin ist sie dann natürlich schweizweit bekannt worden. Viele Menschen haben ihr Gesicht jeden Abend gesehen, ihre Stube, haben sich von ihr die Weltlage erklären lassen. Später hat Susanne Wille dann zu der Rundschau gewechselt, hat aus dem Bundeshaus berichtet als Politikjournalistin, hat auch viele Spezialsendungen moderiert, zum Beispiel zum Parlament, zum Bundesratswahlen. Ich habe mit vielen Leuten geredet für das Porträt und dort haben mir eigentlich alle, die sie aus dem Arbeitsumfeld kennen, gesagt, sie sind eine, die wirklich immer Neues lernen will, grosse Ambitionen hat. Du hast es gesagt, der Stefan Klapproth, der mit ihr zusammen 10 vor 10 moderiert hat im Wechsel, der hat gesagt, dass ihm sei eigentlich selten eine Journalistin begegnet oder nie, wo so viele Ambitionen und so viel Leidenschaft vereint. Also das ist sicher etwas, was sie auszeichnet oder was sie ausmacht. Der Drang immer mehr, immer Neues dazulernen auch und um sich weiterentwickeln.
Damals als Moderatorin von 10 vor 10 ist sie prominent geworden, du hast gesagt, und sogar Teil von der Popkultur.
Ich bin zurück von der Arbeit, der Tag ist her gewesen. Ich schalte den Fernseher, bin total geschafft und fertig. Ich bin ein bisschen nervös, um 10 vor 10 ist so weit. Mein Date mit Ihnen, Frau Willen, ich warte nur auf Sie. Ich habe alle Register...
Das war der Blick, 2007 ist das nicht rausgekommen. Oh, Susanne hat es geheissen. Und wenn man es heute los, muss man sagen, eigentlich ist das recht sexistisch.
Ja, der Blick beschreibt dort drin, wie er sich jeden Abend auf den Moment freut, wo er den Fernseher einschaltet und Susanne Wille sieht.
Wenn ich mir so richtig überlege, sind sie perfekt. Ich kann sie laut oder leislich machen, wenn ich grob will. Ganz ehrlich, Susanne, ich bin happy, dass sie geht. Und falls sie mir uns mal nicht verstehen, zapp ich einfach weg. Oh, Susanne, oh, Susanne.
Jetzt ganz nüchtern betrachtet kann man sagen, das ist einfach mal ein Lied über die Beziehung von einem Zuschauer zu einer bekannten Fernsehperson, die jeden Tag eben das Geschehen einordnet und damit eine wichtige Bezugsperson auch ist. Er spielt aber natürlich schon ein bisschen mit dieser Zweideutigkeit. Also er erzählt, wenn er sich auf das Rendezvous vorbereitet, wie er Parfüm auftreibt bis zum Zeitpunkt, wo sie zusammen einschlafen, Zitat, dass kann man problematisch finden. Auf der anderen Seite ist es ja im Rückblick auch schon fast ein bisschen rührend, dass so ein Rapper, der damals ist er 30 war, dass der offensichtlich wirklich das Schweizer Fernsehen als festen Fixpunkt in seinem Leben hat. Also von dem kann man beim SRF ja heute fast nur noch träumen.
Mein Jugendvater hat der Moderatorin immer Adi gesagt, nachdem Sendung vorbei war.
Das ist auch recht rührend.
Was sagt denn Susanne Wille heute zu diesem Aspekt von ihrem öffentlichen Leben?
Vielleicht muss ich noch schnell ein bisschen ausholen. Es gibt in dieser Zeit aus meiner Sicht noch weitaus problematischere Episoden als das Lied vom Blick. Ich habe natürlich ein bisschen in der Mediendatenbank gewühlt und dort zum Beispiel ein Interview gefunden, wo die Journalisten von einem TV-Magazin sind es gewesen, mit ihr ein Interview geführt haben. Erste Frage, seit kurzem kommen Sie noch attraktiver über den Bildschirm, woran liegt das? Dann hat sie irgendwie so ein bisschen abgewiegelt und irgendwie nicht recht geantwortet. Zweite Frage, die Frisur sitzt, das Styling ist perfekt und dann dieses Funkeln in den Augen. Hey, ist das die Wirkung Ihres Freundes, des Tagesschau-Moderators Franz Fischlin? ich habe ihr das dann nochmal vorgelesen und sie hat dann so ein bisschen gelacht und sie ist recht diplomatisch generell und auch wenn man sie mit so Passagen konfrontiert. Sie hat dann gesagt, dass es ihr sehr wichtig ist, eine klare Grenze zwischen ihrem Privatleben und dem Beruf zu haben, schon dort und wahrscheinlich jetzt erst recht. Sie ist inzwischen seit über 20 Jahren mit dem Franz Fischlin verheiratet, der eben damals ihr das Funkeln soll in die Augen gezaubert hat. Sie haben drei Kinder miteinander, die inzwischen im Jugendalter sind oder schon junge Erwachsene sind. Und die handhaben das also bis heute so, dass sie sich eigentlich nie zusammen in der Öffentlichkeit zeigen. Es gibt ein Bild von so einer Preisverleihung, wo sie zusammen drauf sind, wo dann dort irgendwie durch die Regenbogenpresse geschleift worden ist. Aber sonst gehen die nie zusammen an Anlässe. Und es ist ihnen auch recht wichtig, den privaten Raum so für sich zu behalten. Das spürt man so fest.
Dass sie die klare Abgrenzung gemacht hat, ist das eine. Das andere ist ja wie auch ein Teil von einer etwas grösseren Gender-Thematik. Ist denn das auch ein Thema für sie?
Du hast sie in der Einleitung gesagt, sie ist die erste Frau an der Spitze der SRG und das Unternehmen ist inzwischen doch 95-jährig. Fun Fact, auf dem Schildchen neben dem Lift steht immer noch Generaldirektor. Also das ist nicht gendert. Ich habe mit ihr über das geredet und sie ist jetzt keine, die das gross betont. Man hätte ja auch können, wo sie in das Amt gekommen ist, irgendwie das in der ersten Rede sagen, ich bin jetzt da die erste Frau und Zeug und Sachen. Das macht sie überhaupt nicht. Sie redet nicht selber drüber. Und wenn man sie danach fragt, dann sagt sie eigentlich, sie sei keine, die sich viel Gedanken über das macht. Sie hat andere Sachen, die sie beschäftigt im Alltag, also ob sie jetzt einen besonders weiblichen Führungsstil hat oder nicht. Sie hat mir aber erzählt, sie sei als Jugendliche sei sie viel zu ihrer Großmutter Pizza essen, einmal in der Woche. Und die Großmutter hat immer gesagt, ihre jungen Frauen haben heute so viele Möglichkeiten, nutzt die. Also dort gibt es schon einen Aspekt, den man so ein bisschen merkt. Eben, sie ist sich dieser Thematik natürlich schon bewusst. Und vor allem ist mir auch aufgefallen, eben, ich habe wie gesagt mit vielen Leuten geredet für das Porträt. Und dann habe ich vielmal entweder gefragt, ja, gibt es sonst noch etwas, was man noch wissen muss oder was wo für sie typisch ist. Oder manchmal haben die Leute auch von sich aus das gesagt. Auf jeden Fall ist fast jedes Mal ist irgendwann noch gekommen, ja, also wie die ihre Familie organisieren. Das ist jetzt also schon noch interessant. Der Franz Fischlin, der ist jetzt ja quasi daheim und sie arbeitet und so. Also das ist etwas, wo, also völlig wertfrei jetzt, aber wo die Leute einfach beschäftigen, wo man merkt, das ist auch im Jahr 2026 oder Gespräche habe ich geführt im 2025 noch, aber das ist nichts, was selbstverständlich ist und das hat man natürlich bei ihren Vorgängern, die männlich gewesen sind, dort hat niemand gesagt, ah, wie jetzt der Gilles Marchand seine Familie organisiert, da spürt man schon, dass da noch etwas rum ist. Und dann ist ein Begriff mehrfach aufgekommen, den ich interessant finde, und zwar der Begriff von der gläsernen Klippe. Das ist ein Ausdruck, der von einem Psychologen und einer Psychologin von einer britischen Universität geprägt wurde. Und der meint eigentlich, dass Frauen in Krisenzeiten viel eher in Führungsjobs kommen. Nämlich dann, wenn die Gefahr vom Scheitern besonders gross ist. Es gibt inzwischen mehrere Untersuchungen, die zeigen, dass das statistisch gesehen so ist. Und es hat also doch mehrere Personen gegeben, die gefunden haben, Susanne Wille, die sei eigentlich ein ziemliches Paradebeispiel für das Phänomen.
Das ist sie jetzt, Generaldirektorin von der SRG, mit zwar einem Schild am Büro, das Generaldirektor heisst.
Im Lift,
Entschuldigung. Sicher aus Gold, das Schild, stelle ich mir vor.
Ich habe es jetzt silbrig in Erinnerung, aber ich kann es dir nicht ganz hundertprozentig sagen.
Das ist nicht die eigentliche Frage. Die Frage ist, was macht eigentlich eine Generaldirektorin von der SRG?
Also in normalen Zeiten führt sie ein Unternehmen mit etwa inzwischen 7'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Budget von etwa 1,5 Milliarden Franken. Das sind dann also Gebühreneinnahmen zusammen mit den Werbeeinnahmen plus weiteren Geldern. Im Moment kommt aber noch einiges mehr dazu. Da geht es einerseits um den politischen Kampf, den wir am Anfang schon kurz angesprochen haben. Die Generaldirektorin darf natürlich nicht selber einen Abstimmungskampf machen, aber es ist ganz klar, dass es in ihrem Interesse sein muss, dass die Initiative abgelehnt wird. Und daneben hat sie im Moment ein ziemlich grosses Transformations- und Sparprojekt am Laufen. Sie hat angekündigt, sie wolle oder vielmehr sie müsse in den nächsten Jahren 270 Millionen Franken einsparen. Der Grund dafür ist unter anderem, dass der Bundesrat so eine Art Gegenprojekt zur Halbierungsinitiative beschlossen hat, auf Verordnungsstufe. Also er hat wie selber beschlossen, dass er die Radio- und TV-Abgabe auf 300 Franken senkt, von 335. Und das passiert auch, wenn die Initiative nicht angenommen wird. Und weil zusätzlich dann auch noch die Werbeeinnahmen rückläufig sind und die Teuerung noch könnte eine Rolle spielen, kommt Susanne Wille also auf die Zahl 270 Millionen. Sie sagt, etwa 900 Vollzeitstellen sollen wegfallen bis 2029. Und, jetzt habe ich ein paar Mal «und» gesagt, aber es ist eben vieles miteinander, erschwerend kommt quasi noch dazu, dass die SRG gleichzeitig digitaler werden soll. Sie hat wie alle traditionellen Medien das Problem, dass sie Teil vom Publikum immer schlechter erreicht und sich muss etwas einfallen lassen, dass man also die jungen oder die zunehmenden Teil vom Publikum, die mehr im Internet unterwegs sind, dass man die auch noch erreichen muss. Also ich glaube, alles in allem kann man sagen, mit weniger Geld den Auftrag ändern und dann noch den politischen Kampf zu haben, das ist keine besonders gemütliche Ausgangslage.
Wie macht sie das mit dem Sparen bis jetzt? Wie kommt das an, auch intern?
Sie hat das insofern relativ geschickt gemacht, als dass sie gesagt hat, sie fängt an bei den Strukturen zu sparen. Man hat in den letzten Jahren hat man immer wieder Nachrichten gehabt aus dem SRF oder aus den verschiedenen Teilen der SRG, wo es geheißen hat, jetzt fällt diese Sendung weg und dann die. Und dann gibt es jedes Mal einen grossen Aufschrei. Das Beispiel ist das People-Magazin G&G, Gesichter und Geschichten. Früher hat es mal Glanz und Gloria geheißen, wo man eigentlich in jeder Service-Public-Debatte irgendwo mal einen Politiker gehört hat, der gesagt hat, ja, also das ist jetzt sicher kein Service-Public und hört mal auf mit dem. Und dann haben sie es letztes Jahr dann gestrichen, offiziell aus anderen Gründen, also aus der Politik. Aber auf jeden Fall war interessant, was dann passiert ist. Dann hat es sofort einen Aufschrei gegeben, wieso gerade dort. Sparen ist ja schon gut, aber wieso gerade dort?
Nicht nur die G&G-Redaktion ist bestürzt. Auch viele Kulturschaffende des Landes können die Entscheidung von heute nicht verstehen.
Darf ich schnell sagen, ich finde es absurd. Das ist etwas Einzige, wo du kannst, damit hoffen kannst, dass sie vorbeikommen und über deine Arbeit schreiben.
G&G hat einfach einen wichtigen Job gemacht, also für uns Kulturschaffende, überhaupt gesellschaftliche Themen, die sonst nie vorkommen.
Es gibt nichts Vergleichbares im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen oder auch in den Privatfernsehen. Ich verstehe das nicht und ich finde es am falschen Ort gespart.
Und ein bisschen analog ist das bei anderen Sendungen gewesen. Auf jeden Fall gibt das jedes Mal einfach ein Theater. Man kann dann sagen, entweder es ist gut für die SRG, weil sie kann zeigen, dass sie wichtig ist. Aber gleichzeitig ist es einfach, gibt es jedes Mal einen Aufruhr, wo man dann wieder muss sich dazu verhalten. Und sie hat das ganz anders gemacht. Sie hat irgendwann eine grosse Pressekonferenz gemacht, wo irgendwie alle Leute gesessen sind, die irgendetwas zu sagen haben in diesem Unternehmen. Und dann hat sie angefangen, so die Sparmaßnahmen, die sie vorhat, zu erklären. Und alle, die da waren, haben sich gedacht, was heisst das jetzt genau, weil sie so abstrakt war zuerst. Also kurz gesagt, läuft alles auf eine Zentralisierung raus. Frau Wille hat das Wort nicht so gern. Sie sagt, man mache einfach mehr miteinander, aber es ist keine Zentralisierung. Auf jeden Fall werden die Finanzen, die IT, das Personalwesen und weitere Bereiche in Zukunft nicht mehr von den einzelnen Sprachregionen selber verantwortet. Also bis jetzt hat der SRF und RTS und so haben das alles ein bisschen selber gemacht, sind wir eigene kleine Unternehmen gewesen. Und jetzt macht man das quasi alles zusammen. Das Gleiche gilt auch für einzelne redaktionelle Bereiche, konkret Sport und Fiktion. Und das ist eigentlich recht gut angekommen, zumindest zuerst. Dann haben sogar intern, habe ich also von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, vielleicht hat es dort in diesem Overhead schon noch ein bisschen Luft und es ist gut, dass man dort anfängt zu sparen und nicht an einem anderen Ort. Aber je länger das dauert und je konkreter das wird, desto mehr Kritik gibt es natürlich auch von der Seite der Befürworter der Initiative. Die haben von Anfang an, die haben das jetzt auch nicht hart angegriffen, das Sparprogramm, aber haben auch gefunden, ja, man hätte ja schon früher noch drauf kommen können. Und dann kommt dazu, dass man die Zahlen zum Teil ein bisschen in Zweifel zieht, ob es dann am Schluss wirklich die 270 Millionen sind, ob die Werbung dann so fest zurückgeht. Das ist noch schwierig zu verifizieren, weil halt niemand kann in die Zukunft schauen kann. Aber das ist etwas, wo recht darum gestritten wird. In diesem Zusammenhang wird natürlich auch gerne erwähnt, dass Susanne Wille auch ein gutes Schmerzensgeld überkommt für das, was sie macht. Sie verdient mehr als 500'000 Franken pro Jahr.
Sparen ist das eine, Das andere ist, dass sie die SRG, du hast es erwähnt, in ein neues digitales Zeitalter bringen muss. Und das ist interessant, weil ihre eigene Mediensozialisierung ganz anders war.
Bei uns sind Nachrichten immer gelaufen im Radio. Also sogar als Kind hast du das nicht spannend gefunden. Du musst schön ruhig sein, weil die Eltern wollten hören. Ja, sicher, Nachrichten sind bei uns immer gelaufen. Wir haben aber jetzt nicht jetzt extrem viel, glaube ich, Fernsehkonsum gehabt. Wir sind in einer Familie gewesen, die viel Besuch gehabt, Leute gehabt oder Spieleübungen gemacht haben. Aber so zum Beispiel der Klassiker oder Skirennen über den Mittag. Mein Vater hat die Tabellen noch von Hand geschrieben hat, weil man ja noch nicht in der Lage war, steht live quasi die Geschwindigkeiten zu messen. Also er hat dann noch von Hand Tabellen gemacht, zum wissen, wie sehen die Chancen aus für einen zweiten Lauf im Slalom. So bin ich aufgewachsen, ja. Aber schon sicher, wenn Sie mich jetzt fragen, die klassische lineare klassische Medienwelt, oder? Mit Radio und Fernsehen und Zeitung.
Ich finde das Beispiel nicht vor allem interessant, weil Susanne Wille so aufgewachsen ist, sondern ich finde es interessant, weil es einfach zeigt, wie schnell dass sich die Medienwelt gewandelt hat. Also Susanne Wille gilt ja wirklich als eher junge Generaldirektorin. Also sie ist inzwischen 51. Ihre Vorgängerin ist deutlich älter gewesen. Sie hat immer noch so die Aura von dieser relativ jugendlichen Moderatorin. Aber gerade darum zeigt das Beispiel ja, wie schnell sich die Medienwelt gewandelt hat und dass sie eben noch in einer ganz andere Medienwelt gross geworden ist. Das gilt abgesehen davon ja auch für Menschen, die noch ein bisschen jünger sind als sie. Also wir haben am Samstagabend vielleicht noch Benissimo oder Wetten, das geschaut oder so. Und heute sucht sich halt jeder auf Netflix oder sonst nehmen seine Serien selber zusammen. Auch informieren kann man sich an allen möglichen Orten. Und das verändert die Ausgangslage für die SRG natürlich radikal.
Wie sieht denn die neue SRG in diesem neuen Zeitalter aus, wenn es nach Susanne Wille geht?
Also es sind noch nicht alle Details bekannt. Da sind noch viele Arbeitsgruppen am Arbeiten. Die haben Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben, wie ich gehört habe. Vielleicht wird man jetzt auch vor der Halbierungsinitiative noch nicht zu viel kommunizieren. Ein wichtiger Pfeiler ist aber sicher ein Player, wo künftig alle Audio- und Videoinhalte von der SRG sollen zu finden sein. Der heisst Play Plus und soll im Herbst von diesem Jahr live gehen. Das ist so ein bisschen, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie es Netflix für die Schweiz. Also wenn man irgendwie auch irgendeinen Samsung-Fernseher anschliesst oder so, dass man dann halt eben neben irgendwie Netflix und was man sonst noch hat, einfach einen Ort hat, wo all Schweizer Inhalte, alle Inhalte von Schweizer Radio und Fernsehen zu finden sind. Heute gibt es ja schon auch so Plattformen. Es gibt irgendwie Play, SRF, wo ich irgendwie, wenn ich die Arena nachschauen will, mache ich das dort. Oder wenn ich irgendeinen Podcast höre oder irgend live schauen will. Und wenn ich aber einen Film schauen will oder irgend so eine Produktion wie heisst es, Gstaad Palace oder so, dann muss ich es an einem anderen Ort suchen und das dann wieder in jeder Sprachregion. Und das soll in Zukunft quasi alles an einem Ort sein. Susanne Wille würde sagen, den Leuten eine neue digitale Heimat anbieten, will ich mal so. Genau, das ist der Teil. Und ein bisschen komplizierter wird es dann vielleicht, wenn es um die restliche Berichterstattung im Internet geht, also um die News-App, weil dort kommen dann wir unter anderem neues Spiel.
Wir, du meinst private Medien, einer der grössten Streit zwischen den privaten Medienhäusern, wie es Tamedia ist, und der SRG ist, was darf die SRG nachrichtenmässig im Internet machen? Was hat sie dort für Pläne?
Sie hat dort vor allem eigentlich das Gespräch gesucht mit den Verlegern und dort auch vorläufig eine gewisse Einigung erzielt. Aber wenn ich vielleicht noch mal ein bisschen davon aushole, früher war die Sache ja recht einfach gewesen. Man hat die SRG gehabt, die Radio und Fernsehen gemacht hat. Jemand anders hätte sich das ja gar nicht können leisten. Privatfernsehen hat es ja dann erst viel später gegeben. Und es hat die privaten Verleger gegeben mit ihren Zeitungen. Und heute machen wir alles. Also ich stehe jetzt da mit dir im Studio und rede über mein Portrait, statt das nur zu schreiben. Ich bitte dort auch noch ein paar Videos ein und so. Wir machen auch das. Und die SRG, die hat ein grosses News-Angebot im Internet aufgebaut. Eine App mit allem drum und dran, mit interaktiven Elementen und Ticker und so. Und das hat eben Streit gegeben. Also die Verleger haben kritisiert, die SRG mache ihnen das Geschäft kaputt. Es kann ja nicht sein, dass sie dort quasi als öffentliches Medienhaus im Netz Inhalte gratis anbietet, die an anderen Orten hinter der Paywall sind, wo man muss zahlen muss, dass man da quasi den Wettbewerb verzerrt. Und die SRG hat gesagt, wenn wir relevant bleiben, dann müssen wir halt dort hin, wo die Leute sind. Und das war wirklich ein Streit, der recht lange gegärt hat, den man auch nicht so gut auflösen konnte, bis dann eben Susanne Wille gekommen ist und eigentlich Frieden geschlossen hat mit den Verlegern.
Und wie hat sie das gemacht?
Ja, offenbar ist ziemlich bald nach ihrer Ernennung zu einem Treffen gekommen mit dem Verlegerpräsident Andrea Massüger. Er hat mir erzählt, sie sei zusammen gut zu Nacht essen in einem Zürcher Restaurant und sie sei eigentlich sehr lösungsorientiert gewesen. Also andere haben immer viele Probleme gesehen, warum wir Sachen nicht machen können. Und sie hat irgendwie gefunden, komm, wir machen das jetzt. Und ein paar Gesprächsrunden später ist dann auf jeden Fall eine Vereinbarung gestanden, wo sich die SRG darin bereit erklärt hat, sich stärker zurückzunehmen zugunsten der Privaten. Unter anderem, dass sie im Internet nur noch kurze Artikel publizieren mit einer beschränkten Zeichenzahl. Die Vereinbarung umfasst noch ganz viele andere Punkte. Man will auch in Zukunft keine Online-Werbung schalten. Bei den Sportrechten stimmt man sich stärker ab und so. Und die Mehrheit der Verleger, die hat dann im Gegenzug anerkannt, dass es gebührenfinanzierte SRG braucht, dass die auch online muss präsent sein, um ihren Auftrag zu erfüllen. Und sie haben versprochen, sich gegen die Halbierungsinitiative auszusprechen oder sie zumindest nicht zu unterstützen.
Das heisst, eine Mehrheit aus Transparenzgründen muss man hier jetzt sagen, dass die Tamedia nicht zu dieser Mehrheit gehört.
Genau, also unser Verleger hat den Vertrag nicht unterschrieben. Der Pietro Supino hat damals in einem ausführlichen Artikel erklärt, wieso er das so gemacht hat. Er argumentiert, dass er geschaffen wurde, zum Radio und Fernsehen zu machen und eben nicht zum Internet News machen. Folglich müssen sie sich auch im Internet auf ihre audiovisuellen Inhalte beschränken, also Videos und Podcasts und so können sie dort ausspielen, aber sie müssen dort nicht irgendwie noch ein umfassendes geschriebenes Angebot betreiben. Und sein Kernargument ist eigentlich, dass SRG soll ja das Angebot der privaten Medien ergänzen und sie nicht konkurrenzieren. Das sei nicht der Sinn der Sache. Und was man auch noch muss sagen ist, das ist Kritik von der einen Seite und von der anderen Seite hat es aber auch viele gegeben, die gefunden haben, jetzt geht die Susanne Wille viel zu weit. Sie will da irgendwie allen gefallen und zu allen recht machen und hat darum viel zu viel Preis gegeben. Das habe ich von Mitarbeitenden gehört, das habe ich zum Teil auch von SRG-freundlichen Politikerinnen und Politikern gehört. So ein bisschen Argument, man mache da fast Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Der Ausdruck ist gefallen. Also es hat doch recht viel Kritik gegeben. Und jetzt gerade erst kürzlich im Dezember hat dann auch noch das Sekretariat von der Wettbewerbskommission, also von der WEKO, Vorbehalt angemeldet. Teil von dieser Vereinbarung, die sind kartellrechtlich problematisch. Darunter eben zum Beispiel die Zeichenbegrenzung für die Online-Artikel. Das ist irgendwie nicht die Idee, dass man sich da abspricht. Und das ist etwas, wo der Verlegerpräsident Andrea Massüger überhaupt nicht verstanden hat. Ich war letzte Woche noch an den 3 Königstagen von den Verlegern. Dort hat er so ein bisschen gesagt, die WEKO, die lebe offensichtlich auf dem Mars, dass sie zu dieser Beurteilung kommt. Und wie viel dann am Schluss von der kritischen Teil von dieser Vereinbarung übrig bleibt, das sehen wir dann. So die Unbestrittenen, die sollen jetzt eigentlich recht rasch in Kraft treten, wo sie nicht schon sind.
All das, was Susanne Wille macht, verhandeln mit Verlegern, verhandeln mit Politikern, das ist alles hochpolitisch. Wie macht sie das?
Sie muss sich im aktuellen Umfeld sicher haargenau überlegen, was sie sagt und wie sie es sagt. Jedes falsche Wort kann gegen sie verwendet werden, das ist so. Ich glaube, man kann sagen, sie ist im Umgang mit den Politikerinnen und Politikern recht geschickt. Ich habe mit mehreren Personen geredet, die der SRG also nicht besonders freundlich gegenüberstehen und die eigentlich betont haben, wie sie sich eigentlich das erste Mal seit langem gehört gefühlt haben, dass sie es ihr abnehmen, dass sie wirklich Reformen anstoßen und zwar auch unpopuläre Reformen. Das hat zum Beispiel der Thierry Burkhardt gesagt, der ehemalige FDP-Präsident. Der hat eigentlich lang eher so Sympathien geäussert von der Halbierungsinitiative, hat es noch etwas offen gelassen, wie er sich positioniert. Aber man hat eher das Gefühl gehabt, der findet das eine super Sache. Und letzten Herbst hat er dann im Ständerat gesagt, er werde Nein stimmen. Dafür gäbe es 2 Gründe. Einen heisse Rösti, also gemeint ist der Medienminister, und der andere Wille, Susanne Wille.
Sokrates hat ja mal gesagt, es liegt niemand absichtlich falsch. Ich finde, das ist ein extrem guter Satz. Du musst immer überlegen, das Gegenüber hat ja die Meinung aus irgendeinem Grund. Und dann dort drin hineingehen, das finde ich sehr interessant. Also, ich kann Menschen gerne, ich interessiere mich für das Gegenüber. Mich interessiert es auch, woher kommt vielleicht eine Meinung, auch wenn es nicht meine ist. Und es fällt mir nicht schwer, weil ich es eben etwas vom Schönsten finde. Und gerade in der Schweiz finde ich das nicht selbstverständlich, oder? Dass wir so ein breites Parteienspektrum haben und auch können miteinander ringen und reden und diskutieren und am Schluss kannst du gleich an die Hand schütteln und gehen. Also auch das geht, was man von den Schwinger kennt, oder? Sag mal abschütteln. Nein, das mache ich sehr gerne. Mhm.
Jacqueline, du hast diesen Willen ein Jahr lang begleitet. Wie macht sie das alles? Und macht sie es gut?
Du fragst, wie macht sie das alles? Ich glaube, ein Punkt ist schon ihr Umgang mit Menschen. Sie kommt sehr gut an bei den Leuten. Sie ist eine, die zulässt, die den Leuten das Gefühl gibt, dass sie sie ernst nimmt, dass sie sie sieht. Das ist etwas, was ich von vielen Leuten höre, sowohl von Mitarbeitenden als auch von Politikerinnen und Politikern. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass sie sehr zäh ist, sehr diszipliniert. Sie schafft wahnsinnig viel, wirklich bis immer spät am Abend, auch am Wochenende. Das höre ich von verschiedenen Seiten. Sie hat mir erzählt, wie wirklich ihr Mail-Eingang den ganzen Tag macht, tack, 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 wie sie mal ihre Smartwatch, wie sie dort die Benachrichtigungen angestellt hat und dann eigentlich das Ding nur noch vibriert hat. Also ich glaube schon, sie hat gerade ein wahnsinniges Pensum, das sie muss stemmen muss. Und eigentlich viel zollt ihr Respekt für das, wie sie das macht. Du hast aber auch gefragt, eben, macht sie es gut? Und ich hätte vor nicht allzu langer Zeit hätte ich noch gesagt, ja, es läuft gerade sehr vieles für sie. Sie kommt sehr gut da. Und dann hat es wieso in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest ein bisschen angefangen zu kippen. Darum habe ich am Anfang auch den Moment von Kriegsstätten erwähnt. Dort hat man das dann so ein bisschen ins Schaufenster gestellt. Sie neigt zum Teil ein bisschen zum Floskelhaften, auch zum Pathetischen. Sie macht so viele so schöne Sätze und so. Und das hat wie lange wahrscheinlich sehr gut funktioniert. Und jetzt, wo es politisch so fest abgeht und wahrscheinlich noch mehr wird abgehen, bin ich gespannt, wie das wird funktionieren. Ich weiss auch, dass man da zum Teil dann auch auf der Seite, wo ihr freundlich gegenübersteht, dass man dort irgendwann dann ein bisschen angefangen hat, nervös werden oder einmal einzelne Exponenten, weil man das Gefühl hat, jetzt kommt sie da immer mit diesen schönen Erklärungen und so diesen Grundsatzreden zum Zusammenhalt in der Schweiz und jetzt müssen wir doch mal ein bisschen kämpfen oder ein bisschen konkreter werden. Das habe ich jetzt schon ein, zweimal gehört. Und bei denen, die ihr ein bisschen weniger freundlich gegenüberstehen, dort stürzt man sich dann natürlich erst recht auf so Formulierungen. Und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die nächsten Wochen wirklich nicht einfach werden für sie.
Spürt man sie denn? Auch im direkten Umgang?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz einfach gefunden, zu ihr durchzudringen. Es gibt so Menschen, die trifft man für ein Porträt auf einen Kaffee und dann hat man nachher das Gefühl, ja, jetzt versteht man, was das für ein Mensch ist und wie der denkt. Und bei ihr ist mir das nicht so gegangen und ich habe auch von anderen Leuten gehört, die das ähnlich empfunden haben. Sie ist wahnsinnig nett im persönlichen Umgang. Sie ist eine, die, auch wenn sie eben das grosse Pensum hat, einem nicht das Gefühl gibt, du störst jetzt und ich muss weiter. Sie ist wirklich, sie nimmt sich dann Zeit. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis von ihrem Erfolg, dass sie eigentlich jedem gegenüber das Gefühl geben kann, das ist mir jetzt gerade wichtig und ich mache das gerne und so. Und trotzdem bleibt da immer so eine gewisse Distanz, was natürlich damit zusammenhängen kann, was sie für Erfahrungen gemacht hat mit den Medien. Also jemand, eben, der seit Jahrzehnten jetzt im Rampenlicht steht, da wird man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger. Aber es ist jetzt halt wirklich keine, die im Gespräch auch mal sagt, egal ob jetzt das Tonband läuft oder nicht, ach, das hat mich jetzt mal richtig aufgeregt oder das geht gar nicht oder ich finde es wirklich gerade streng. Es ist wirklich immer alles sehr diplomatisch, sehr wohl formuliert. Es tauchen auch immer wieder mal so ein bisschen Sätze auf, wo man ähnlich schon mal gehört hat oder schon mal nebenbei gelesen hat. Das fällt dann mit der Zeit so ein bisschen auf. Und ich glaube, so ein bisschen diese Sachen führen dazu, dass es noch schwierig ist, sie zu spüren. Ich habe mit einer ehemaligen Weggefährtin geredet, die gesagt hat, eben, sie sei immer sehr, sehr gut vorbereitet gewesen auf alles. Und sie sei so ein bisschen wie ein geschliffener Diamant immer gewesen. Sie hat eigentlich praktisch keine Fehler gemacht, keine Versprecher. Und das ist natürlich eben, das zeugt von ihrer sehr hohen Professionalität. Es kann aber dann auch im öffentlichen Auftritt so ein bisschen fast schon unauthentisch wirken vielleicht.
Wenn du jetzt alles zusammennimmst, was du mit ihr erlebt hast, was du über sie erfahren hast, was du mit ihr geschwätzt hast, kann Susanne Willen die SRG retten?
Also wenn du mit kann sie die SRG retten, wenn du meinst, ob sie die Halbierungsinitiative gewinnt, dann sehen wir das am 8. März. Die Umfragen sehen bis jetzt nicht so wahnsinnig positiv aus. Es wird bald weitere geben, dann wissen wir mehr. Ich glaube, es gibt viele Faktoren, die im Moment schwierig sind für sie. Also wir wissen, 2018 haben wir über die No-Billag-Initiative abgestimmt und dort hat es sehr ein klares Nein gegeben. Und inzwischen glaube ich schon, dass sich das Medienkonsumverhalten noch mal stark verändert hat, dass sich auch die Stimmung gegenüber den Medien im Land verändert hat, dass vielleicht die Leute noch ein bisschen mehr mit dem Portemonnaie abstimmen als auch schon. Das sind alles Faktoren, die schwierig sind für sie. Auf der anderen Seite kann man sagen, es gehen im Schnitt eher Leute an Turnen, die eher zum noch klassischeren Fernsehpublikum gehören, die vielleicht auch noch ein bisschen einen anderen Bezug haben zu SRF oder zu der SRG als gewisse jüngere Leute. Ich glaube, man nimmt es der Susanne Willen auch ab, dass sie jetzt wirklich die SRG reformieren will. Das könnte sich positiv auswirken. Aber ich finde es im Moment wirklich sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, was da am Schluss wird rauskommen. Und ich glaube, das kommt jetzt auch auf die Dynamik von diesem Abstimmungskampf nochmal an. Irgendwie, ich habe das Gefühl, eigentlich müsste die Abstimmung schon bald kommen, aber eigentlich fängt das jetzt erst richtig an und wird wahrscheinlich noch viel hitziger. Und da kann man gespannt sein, welche Argumente wie gehört werden und wie sich da die öffentliche Meinungsbildung noch entwickelt.
Danke, Jacqueline. Und danke, dass du mich, Jäger, immer wieder mal mitnimmst, ganz egal wo.
Jederzeit, Philipp.
Der Text von der Jacqueline Büchi erscheint das Wochenende im Magazin. Online ist er schon früher zu lesen. Ich empfehle euch allen den Text sehr. Es ist ein richtig interessantes Porträt geworden. Diese Folge von «Apropos» hat Zara Spreiter produziert. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.